Vielen Dank für die Begrüßung. Die Verzweiflung an sich selbst, was ist das für ein merkwürdiges Thema? Meine Hochachtung, dass Sie an diesem stürmischen Tag und mitten in den stürmischen Zeiten ganz Europa hierher gekommen sind, zu diesem merkwürdigen Thema. Ich höre schon im Hinterkopf manche Vorwürfe, das ist die typisch kirchlich-christlich-pastorale Art, von den eigentlichen Problemen abzulenken. Ihr versteht das, auf der menschlichen Seele herumzukneten, fast sadistisch. Ihr betreibt eine Ablenkung von dem, was sonst die Menschen bewegt, und führt hin zu einem fast morbiden Seelenegoismus, der doch nichts bringt. Und deshalb darf ich im Anschluss an das, was eben von einem jungen Mann gesagt wurde, sehr persönlich sagen. Einer meiner Brüder, unser begabtester immer Primus in der Schule, in der Universität war, großartiges juristisches Examen, politisch interessiert, war wenige Jahre später ein gebrochener Mann nach zwei Herzinfarkten. Und beim letzten Zusammensein vor seinem Tod hat er mir gesagt, warum beschäftigt ihr Pfarrer euch so sehr mit der Angst vor der Atombombe, der Angst vor Weltwirtschaftskrisen? Ich habe mehr Angst vor dem dritten Infarkt. Mehr Angst davor, dass herauskommen könnte, dass mein ganzes Leben Bruch war. Und deshalb, als vor nahezu 6 Monaten ich gefragt wurde, den heutigen Abend zu übernehmen, habe ich dieses Thema vorgeschlagen, das mich schon lange gereizt hat, ein wenig nachzudenken drüber mit Ihnen heute Abend zusammen. Ist das notwendig, ist das richtig, wenn man an sich selbst verzweifelt, an sich selbst verzweifeln muss? Ich war auf ein Wort des großen dänischen Theologen, Religionsphilosophen Søren Kierkegaard gestoßen, der gesagt hat, es ist der Vorzug des Menschen vor dem Tier, an sich selbst verzweifeln zu können. Es ist des Christen Vorzug vor dem natürlichen Menschen, auf diese Verzweiflung aufmerksam sein zu können. Es ist die Seligkeit des Christen, von dieser Verzweiflung an sich selbst geheilt zu werden. Das ist ein typisches Theologenwort, sehr umständlich. Jesus, der große Lehrer der Menschheit, hat es viel anschaulicher, viel elementarer gesagt in jener Geschichte, die er selbst geprägt hat, wie da mitten im Tempel von Jerusalem unter all den vielen Tausenden, die angebetet haben, ein Frommer war. Einer, der bei der Stadtratswahl in Jerusalem, wenn es die gegeben hätte, sicher Stimmenkönig geworden wäre, ein Vorbild. Einer, der sich selbst im Zaum hatte, der sein Leben meisterte und der Gott dankte für all die gnädigen Führungen in seinem Leben. Und er dachte an die Menschen, die er kannte, so viele, die gescheitert waren, mit denen die Gier durchgegangen war, deren Ehen nicht geglückt waren. Und da konnte er bloß noch sagen, lobe den Herrn, der deinen Stand sichtbar gesegnet, der aus dem Himmel mit strömender Liebe geregnet. Denke daran, was der Allmächtige kann, der mir mit Liebe begegnet.
Weit ab davon stand einer, dessen Leben gescheitert war. Einer, der seine Nationalität aufgegeben hatte, um der verhassten Besatzungsmacht Roms zu dienen, bloß um an Geld zu kommen, um des Mammons willen. Der wagte nicht mehr, seine Augen aufzuheben, der sang keine Lobchoräle, der war weit weg von Anbetung. Jesus sagt, sondern er schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Und nun kommt die Pointe, die Jesus aus dieser von ihm geprägten Ministory weitergibt. Dieser da, der gesagt hat, oh Gott, mein Leben ist verpfuscht. Der ging hinab in sein Haus, gerechtfertigt vor jenem. Damit ist ein zentraler Begriff der Bibel angesprochen. Gott, der rechtfertigt, der zurechtbringt, der annimmt. Gott hat eine Freude an Menschen, die es vor sich selbst zugeben können. Oh Gott, was ist aus meinem Leben geworden, aus dem ganzen Kapital meines Lebens? Aber damit sind wir schon bei der erregenden Frage, die heute immer wieder in der Christenheit gestellt wird. Muss denn die Kirche immer wieder die Menschen zuerst zu Sündern machen, bevor sie ihre Botschaft vom gnädigen Gott loswerden kann? In einer Rundfunkdiskussion kurz vor Weihnachten im Südwestfunk hat es Frau Hildegunde Wöller, die Lektorin des Kreuzverlags, mir empört ins Gesicht gesagt, das bisherige christliche Verständnis vom Menschen als einem Sünder wird vom modernen Bewusstsein aufgebrochen. Es entspricht für meinen Geschmack, so sagte sie, überhaupt nicht dem christlichen Glauben. Es ist lähmend, wenn in weiten Kreisen der Christenheit das Verständnis Jesu vom Menschen degradiert wird dazu, ihr könnt doch eh nichts Rechtes tun. Das ist lähmend, das ist unkreativ. Das bringt zur Resignation, zur Depression. Es müssen doch die Kräfte viel mehr mobilisiert werden, die dem Menschen schließlich vom Schöpfer gegeben worden sind. Ich finde das Ganze eine Katastrophe. Etwas anders hat der alte Theologieprofessor Dr. Gerhard Ebeling vor wenigen Tagen diese Frage angepackt bei der Konstituierung der Theologischen Kommission der Evangelischen Kirche in Deutschland. Er hat gesagt, bedauerlicherweise wird heute die biblische und reformatorische Radikalität des Sündenverständnisses gebrandmarkt als finsterer Pessimismus. Die biblische und reformatorische Konzentration auf die Rechtfertigung allein aus dem Glauben wird dargestellt als Rückzug auf Innerlichkeit, als Heilsegoismus. Dann sagte Ebeling, solche pauschalen Verwerfungen stecken voll von Missverständnissen, aber sie verraten ein sicheres Gespür dafür, wie sehr sich das spontane Empfinden des heutigen Menschen sträubt, dagegen Sünder sein zu müssen. Ebeling folgerte anders als Frau Wöller, man dürfe sich nie dem Zeitgeist ausliefern. Der sei keine Norm für Wahrheit. Aber die alte Wahrheit müsse heute neu gesagt werden, sodass wir Menschen heute sie verstehen können. Und im Grunde genommen will ich das heute Abend versuchen, Denn es ist meine Erfahrung als Seelsorger von jungen und von alten Menschen, dass heute die Zeit gekommen ist, von der Kierkegaard fast prophetisch vor mehr als 100 Jahren gesagt hat, die Zeit ist nicht mehr weit, da man teuer genug erfahren wird, der wahre Ausgangspunkt, um das Absolute zu finden, ist nicht der Zweifel. So ist die Aufklärungsphilosophie vor 250 Jahren angetreten. Zweifel an allen Autoritäten, Zweifel an all dem, was bisher heilig und wichtig war. Und man wollte die Wahrheit finden, man wollte Gott finden, den letzten Grund alles Seins. Und Kierkegaard sagt, die Zeit ist nicht mehr weit, da man, um das Absolute zu finden, nicht mehr vom Zweifel ausgeht, sondern von der Verzweiflung an sich selbst. Diese Verzweiflung gab es schon immer, aber heute erst recht. Und darüber möchte ich ein wenig jetzt reden. Es gehörte zu den erschreckendsten Erfahrungen, die ich vor bald 30 Jahren auch gerade hier in Ulm gemacht habe, als junger Pfarrer, dass die Wand zwischen unserem sicheren Dahinleben und der absoluten Verzweiflung hauchdünn ist, fast wie nur eine Papierwand. Dass da Menschen aus dem Leben geschieden sind, freiwillig, bei denen auch nicht die Spur einer Unstimmigkeit in der Familie war, bei denen im Beruf alles lief, die seelisch stark schienen und die plötzlich überfallen waren von einer Minute zur anderen, nicht von einer Stunde zur anderen, von der Erkenntnis, mit einem ganzen Leben ist es nichts und da wird nichts mehr draus, lass es bleiben. In besonderer Weise erfahren solche Verzweiflung an sich selbst ältere Menschen. Was ist denn überhaupt aus meinem ganzen Leben geworden? Was bringt's denn? Denn junge Menschen werden immer dem fast naiven Optimismus huldigen. Ich hätte ganz andere Chancen, um mich zu verwirklichen, wenn die Verhältnisse anders wären, die Strukturen in unserer Welt, wenn die Verwaltungen bessere Bildungschancen geben, wenn die Gesellschaft und ihre Moral anders wäre, wenn die Vermieter nicht bloß auf den Trauschein schauen, wie anders könnten wir darstellen, wie wir junge Leute auch ohne Trauschein ideale Ehen leben. Aber die Welt ist so dumm. Wir sind voll Kraft. Wir Älteren unter uns wissen, wie unvergleichlich besser als alle Generationen, die je auf dieser Erde gelebt haben, wir es haben und hatten. Mit der Gesundheitsfürsorge. Wer durfte je so alt werden wie wir? Lesen Sie mal im Gesangbuch die Lebensläufe. Durchschnittsalter 34 Jahre. Und ich darf bald 60 werden. Die Bildungschancen, die Wahl des Berufes, der allgemeine Lebensstandard, die Urlaubsmöglichkeiten, die wir haben, die Information. Und wenn es trotzdem nicht dazu kam, dass wir erreichten, was wir doch eigentlich mit unserem Leben erreichen wollten, dann können wir es nicht mehr auf die Verhältnisse schieben. Es muss doch an mir selbst liegen, dass ich so wenig aus all diesen Chancen gemacht habe. Es sind viele Menschen, die mit den Scherben ihrer Träume leben müssen. Was bleibt denn von all dem, was ich beruflich geleistet habe, was ist schon herausgekommen bei der Erziehung meiner Kinder, wie viele Stunden, Tage meines Lebens habe ich vertan. Je älter ich werde, desto mehr entdecke ich Bereiche, in denen ich versagt habe und die nicht mehr aufgearbeitet werden können. Je mehr Traueranzeigen ins Haus flattern und je älter man wird, ist man erschrocken darüber, wie viele das allmählich sind. Freunde, die den Lebensweg begleitet haben. Und bei jeder Todesanzeige gibt es einen Stich durchs Herz. Ich hätte doch den Brief schreiben sollen, den Besuch machen sollen. Warum habe ich bei diesem alten Freund die Freundschaft nicht aufrechterhalten? Ich werde immer mehr gezwungen, so zu sein, wie ich offenbar bin. Ich werde genötigt, zu mir Ja zu sagen, wie ich nun einmal bin, mit meinen Eigenheiten, mit meinen Begrenzungen, mit meinem Versagen. Als der schöne Ruf nach Ulm kam und ich nach 14 Jahren unvergesslich schöner Gemeindearbeit in dieses neue Amt eingetreten bin, da war das für mich Anlass, zu der Selbstprüfung genötigt zu werden. Warum habe ich in meiner Gemeinde so viele Besuche gemacht? Tat ich es aus innerstem Antrieb, weil mir Menschen wichtig waren, oder war ich mir selbst wichtig, weil ich auf das geheime Echo wartete? Das ist auch einmal ein richtiger Pfarrer, der auch Besuche macht. Warum stehe ich gerne auf der Kanzel, weil mich Gottes Wort dazu nötigt oder weil ich gerne vorne dran stehe? Habe ich die Wahrheit Gottes weitergegeben oder die Wahrheit Gottes verwässert, leutselig, verhökert? Sehen Sie, mit täglichen Enttäuschungen müssen wir alle leben. Etwas anderes, etwas Schwerwiegenderes ist die Verzweiflung, nicht die Verzweiflung an der Welt, sondern Zweifel an mir selbst. Ich bin davon überzeugt, dass fast jeder Mensch diesen Zweifel an sich selbst, wer bin denn eigentlich ich, tief in sich als Verzweiflung trägt. Sonst gäbe es gar nicht so viele Versuche, diese Verzweiflung zu betäuben. Und lassen Sie mich da ein bisschen etwas davon sagen, auch von meiner Erfahrung mit mir selbst und in der Seelsorge. Mir sind immer wieder aufschlussreich die vielen Memoiren, von denen die Regale unserer Buchhandlungen überquellen. Vor langen Jahren hat mich während eines Sommerurlaubs besonders beelendet die Selbstbiografie von Trotzki. Mich sprang direkt das Mitleid an, wie hier ein Mensch versuchte, alle Fehlentwicklungen in Russland, alle Brutalität zu entschuldigen, sich selbst reinzuwaschen. Nach seiner Ansicht hat man ihn so oft missverstanden, ihm die Schuld in die Schuhe geschoben für falsche Entwicklungen. Ich habe doch das nicht gewollt, das nicht. An den Scherben seiner idealen Träume war nicht er schuldig, sondern andere. Ich habe es dann aufgegeben, weil man fast von physischer Übelkeit übermannt wurde, diese Selbstrechtfertigungsversuche zu lesen, obwohl jede Seite deutlich machte, er hat versagt. Aber wie viel Selbstbetäubung ist da drin? Ich habe es doch anders gemeint, anders gewollt. Eine andere Form ist die moderne Art von Buße. Wir haben sie weithin in der Christenheit bei vielen großen Versammlungen. Dabei werden Fehlentwicklungen der Vergangenheit gebrandmarkt und dann wird gesagt, aber wir wollen es ganz anders machen. Wir wollen es besser machen. Was für eine Verkennung der Lage. Als ob die Menschen vor uns bewusst hätten etwas schlecht machen wollen. Denken Sie an die alten Onkels und Väter, die überzeugte Nationalsozialisten waren. Die wollten es doch recht machen. Großen Teil. Und meinen wir, dass wir besser dran sind, dass wir alles besser wissen? Diese moderne Form der Buße, alles war schlecht, aber wir machen es anders, ist nur eine Betäubung dieser heilsamen Verzweiflung an sich selbst. Und sollten gerade die Generationen vor uns, die es alles so gut gemeint haben, im Kaiserreich, in der Weimarer Republik, im Dritten Reich, danach bei der Entnazifizierung, Sie können alle nehmen, waren Hunderttausende, die es gut gemeint haben. Wir sollten das als Erschrecken, als Chance zum Erschrecken für uns nehmen, wenn es bei uns genauso wird mit dem, was wir an Gutem wollen. Die dritte Form, sich selbst zu betäuben und die Verzweiflung an sich selbst gar nicht hochkommen zu lassen, ist, dass man sich gerne von anderen sagen lässt, dass man doch so schlecht gar nicht war. Pfarrer Wilhelm Busch, der Evangelist aus dem Ruhrgebiet, hat einmal mir gesagt, mir tun die freigeistigen Beerdigungsredner leid, die eigentlich bei der Beerdigung nichts anderes sagen können zu den Angehörigen als, ihr habt euch so um die Verstorbene gemüht, wie viel Liebe habt ihr erwiesen, wo doch jeder Angehörige genau bei der Beerdigung weiß, wie viel er schuldig geblieben ist. Machen Sie einmal eine Verabschiedung, mit Liebe gestaltet mit, eine Ordensverleihung. Wenn da ein Mensch gepriesen wird in höchsten Tönen, was er geleistet hat, und Sie wissen, jeder in der Runde hat eigentlich im Hinterkopf den Gedanken, den haben wir aber auch schon anders erlebt. Es ist kein guter Trost, sich von anderen sagen zu lassen, wie gut man ist. Wenn Kierkegaard recht hat mit der Behauptung, dass des Menschen Vorzug vor dem Tier sei, an sich selbst verzweifeln zu können, dann müssen wir uns fragen, ob nicht die vierte Form von Betäubung tierisch ist. Ich sage alles mir selbst. Wenn wir abends aus Müdigkeit nicht mehr aus dem Fernsehsessel hochkommen, in dem wir so viele Stunden zubringen, wertvolle Stunden. Oder wenn wir uns hineinreißen lassen in hektische Geschäftigkeit. Philipp Matthäus Hahn, den großen Erfinder und Pfarrer, hat es umgetrieben, dass er so viele Stunden und Tage vertan hat mit seinen mechanischen Arbeiten und gar nicht mehr zur Stille vor Gott kam, um sich zu fragen, wer bin ich denn wirklich? Und er hat angefangen, ein Tagebuch zu schreiben, das jetzt auf dem Markt zu haben ist, das oft missverstanden wird. Wenn er über seine Ehe schreibt, wie er ungeduldig ist, über die Sehnsüchte seiner Seele, das war nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Sondern er wollte vor Gott penibel, so wie er seine Uhren konstruierte, sich Rechenschaft geben, wer bin ich denn eigentlich mit meinen Schwächen und mit meinem Versagen? Es ist des Christen Vorzug vor dem natürlichen Menschen, auf diese Verzweiflung an sich selbst aufmerksam sein zu können. In den letzten Tagen las ich die ergreifende Biografie von Otto Michel, dem langjährigen Tübinger Theologieprofessor. Wie ganz anders sieht solch eine Biografie aus? Da wird nichts beschönigt. Da wird von vielen falschen Entscheidungen geredet vor Gott. Ist gar nicht selbstverständlich. Für meinen Geschmack sind viele der christlichen Lebensbeschreibungen viel zu geschönt. Wenn Sie in Bethel noch die alten Diakone fragen, die erzählen Ihnen keine Heldensage vom alten Friedrich von Bodelschwing, sondern sagen, wie stur der sein konnte, steht in keiner christlichen Biografie. Steht in keinem Lebensbild von dem von immer neuen gejagten Ideen, von Ideen gejagten Christian Friedrich Spittler, den ich so verehre, wie unausstehlich er auf all seine Mitarbeiter wirkte. Das gehört doch dazu. Sie haben bloß gesagt, der alte Spitteler, der gehört ins Spital, längst ins Altenheim. Der gehört aus dem Verkehr gezogen, wie wir heute sagen. Und wir schreiben Heldensagen. Ich weiß von einem Missionspionier in Kamerun, der seinen Lebensabend überschattet hatte. Von der einen Frage, haben wir nicht alles falsch gemacht, als wir es den afrikanischen Christen nicht verboten haben, ihre zweite und dritte Frau wegzuschicken. Die Missionare hatten nicht befohlen, aber die Christen hatten ein Gespür, wenn ich Christ sein will, kann ich nur noch eine Frau haben und nicht drei, vier Kebsfrauen. Und sie hatten ihre anderen Frauen weggeschickt auf die Straße. Und der Missionar war umgetrieben, warum haben wir sie nicht verboten? Von Martin Luther wird erzählt in allen Biografien, dass er noch auf seinem Sterbelager mit klaren Worten, abwechselnd auf Latein und Deutsch, Gott den Vater und dann den Herrn Jesus Christus angerufen habe, um seinen Dienst am heiligen Evangelium dem Herrn in die Hände zurückzulegen. Erst vor wenigen Tagen bin ich auf ein Wort gestoßen, das sonst nie berichtet wird. Dass Luther einen Tag vor seinem Sterben gesagt hat, mehr als eine Woche lang bin ich in Tod und Hölle hin und her geworfen worden. Ich fühle mich am ganzen Leib zerschlagen. Ich habe den Glauben an Gott und Christus fast völlig verloren, umhergetrieben von den Fluten der Verzweiflung und von den Stürmen der Lästerung gegen Gott, der Reformator. Zugedeckt von den Stürmen der Lästerung gegen Gott. Er sagt, Philipp Melanchthon, ich bin nur noch ein elender Wurm. Er bitte für mich die Gnade Gottes. Einige Jahre zuvor, als Martin Luther auf der Feste Coburg war, 1530, und seine Freunde allein nach Augsburg auf den Reichstag ziehen lassen musste, da beschreibt er es so, abends, wenn die Dohlen einfallen, die Efeuranken um die Feste, dann kommen auch die bösen Gedanken. Habe ich die Einheit der Kirche zerstört? Habe ich nicht eigenmächtig, selbstsicher gehandelt? Habe ich nicht reichsweit Unfrieden angerichtet? Wir stellen es in der Theologie immer so schön dar, das sei ein punktuelles Reformationserlebnis gewesen, dort im Klosterturm von Erfurt, die Angst mich zu verzweifeln trieb, dass nichts denn Sterben bei mir blieb. Verzweiflung, nicht? Die Angst mich zu verzweifeln trieb, dass nichts denn Sterben bei mir blieb, zur Hölle musste ich sinken. Nicht, weil Luther ein Bösewicht war. Er hat in Pestzeiten, als alle anderen Pfleger durchgegangen war, sich um die Schwerkranken angenommen, ohne Angst vor Ansteckung. Aber er bekannte, mein guten Werk, die galten nicht, Es war mit ihnen verdorben. Ich habe es doch wegen mir getan. Dass endlich ein paar sagen, das ist auch ein richtiger Pfarrer. Es war doch mit ihnen verdorben. Der Freiwill hasste Gottes Gericht. Er war zum Guten erstorben. Sehen Sie, ich bin immer wieder überzeugt, in der Nähe Jesu gibt es eine Atmosphäre der Ehrlichkeit. Nicht automatisch. Es gibt diese Atmosphäre der Ehrlichkeit. Als am Abend vor seinem Sterben Jesus zu seinen Freunden sagt, zu denen, die ihn 3 Jahre begleitet haben, einer von euch wird mich ans Messer liefern. Da sagen die Jünger nicht, es ist sicher der Thomas, den ist sowieso kein Verlass. Oder es ist sicher der Johannes, dieser Weichling, der hält nicht durch, wenn es hart auf hart kommt, sondern es heißt, da fingen alle an zu fragen, Herr, bin ich's? Weil sie in dieser Atmosphäre der Ehrlichkeit es für möglich hielten, dass sie jetzt noch Jesus glühend lieb haben und im nächsten Augenblick ihn hassen. Der in Württemberg so gesegnete Erweckungsprediger Ludwig Hofacker sagte auf seinem Sterbelager, als man ihn vertröstete auf die Herrlichkeit der himmlischen Welt, das ist zu flott für mich, dahin gehöre ich nicht. Ich habe 1000-mal mehr die Hölle verdient als den Himmel. Und ich weiß von einem gesegneten Großstadtpfarrer, an dessen Grab nachher Tausende waren, wie er zu seinem Kollegen, dem letzten schweren Leiden, sagte, Bruder, Tentatio, Anfechtung. Der Ulmer Bundestagsabgeordnete Ludwig Erhard, der Erfinder des deutschen Wunders, hat zu seinem letzten Seelsorger, dem Bischof Kunst, gesagt, ich habe mit all dem, was heute gepriesen wird, das deutsche Volk zum Wohlstandsdenken verführt. Die guten Werke, die galten nicht. Es war mit ihnen verdorben. Gut gemeint ist oft das Gegenteil von gut. In der Nähe Jesu werden wir die Möglichkeit erfahren, solche Verzweiflung an mir selbst zu beachten und nicht zu verdrängen. Man kann dieser Verzweiflung standhalten und das ist dann mehr als Ehrlichkeit oder Heroismus, dass man sagt, ich bin auch kein Engel. Denn es geht ja auch bei Kierkegaard um die Seligkeit, wie diese Krankheit geheilt werden kann, diese Verzweiflung an sich selbst. Unter den vielen, vielen großen Gottesworten ist für mich zurzeit das allergrößte Jesaja 57. So spricht der Hohe und Erhabene. Siehe, ich wohne in der Höhe und im Heiligtum, im schönen Tempel von Jerusalem. Und bei denen, die zerbrochenen und zerschlagenen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Da möchte Gott wohnen. Da ist es ihm so wohl wie in den herrlichsten Tempeln, wie in der ewigen Welt. Verstehen Sie, warum Kierkegaard, über dem schon der Vater einst gesagt hat, mit dir, Kind, geht eine stille Verzweiflung, gesagt hat, der wahre Ausgangspunkt Gott zu finden, das Absolute zu finden, ist die Verzweiflung an sich selbst, weil Gott dort wohnen will, bei den Zerschlagenen. Jetzt sagen natürlich viele, das ist ein masochistisches Sündenbewusstsein, selbstzerstörerisch. Ich sehe viel mehr heute als einer, der versucht, wach die Entwicklung in Kirche und Welt zu beobachten, dass die moderne Religiosität, die wir haben, uns die Quelle des Lebens verschließt, uns betäubt, dass wir gar nicht zur Verzweiflung an uns selbst kommen können. Wenn immer wieder aufgerufen wird, aber jetzt muss man das Gute tun, jetzt müssen wir uns am Riemen reißen, um die Welt zu verändern. Es ist wichtig, dass wir hier sehr viel tun. Aber wenn das ehrliche Selbstbewusstsein betäubt, wer bin denn ich, dass ich die Welt verändern kann? Wer denn von den Ökonomen weiß eine Lösung in den schwierigen Wirtschaftsfragen zwischen Ost und West? Uns tun doch Hans Motroff und Helmut Kohl beide zutiefst leid, weil das ein Mensch mit 1200 Gramm Gehirn gar nicht mehr schaffen kann. Wie wollen wir denn die Welt verändern? Oder es wird die Verzweiflung an uns selbst betäubt durch immer neue Schuldzuweisungen an die ungerechten Strukturen, an die schlechten Regierungen, an die bösen Verwaltungen. Es geht heute, wenn wir religiös sein wollen, um die Nagelprobe, ob wir ehrlich sein können gegen uns selbst. Ich pfeife auf alle Religiosität, auf die tollsten religiösen Verrenkungen und Stimmungen, wenn wir nicht mehr ehrlich sind uns selbst gegenüber. Uns geht nicht bloß um eine Selbstkritik des Herzens, sondern es geht darum, der Frage Gottes standzuhalten. Wer bist denn du? Und es geht darum, der Antwort Gottes standzuhalten, wenn wir fragen, lieber Gott, wie denkst du eigentlich über mich? Ich darf dazu ein paar Hilfen sagen, die ich als Hilfen selbst empfunden habe. Nehmen Sie nur einmal eine der vielen Stunden einer Woche, also etwa die Zeiteinheit der Tagesschau und was wir hinterher noch so ein bisschen nachläppern lassen. Und das nehmen Sie einmal und nehmen ein paar leere Blätter Papier und gehen in die Stille und schreiben einen Brief an Gott. Schreiben all das auf, was zwischen Gott und Ihnen und zwischen Ihnen und Menschen nicht stimmt. Und dann schreiben Sie darunter: Gott sei mir Sünder gnädig. Und wissen, dass Gott mit Freude auf Sie sieht. Mit einer Liebe, wie noch nicht mal Ihre Mutter Sie mit Liebe ansehen konnte. Oder es gibt hilfreiche Fragen. In der Bayerischen Landeskirche haben Sie in Ihrem Gesangbuch eine Hilfe zur Beichte. Ich habe ein paar Exemplare fotokopiert. Anhand der 10 Gebote habe ich aus Menschenfurcht meinen Glauben verleugnet. Bin ich ehrgeizig gewesen? Habe ich Menschen vergöttert? Hilfen, dass wir erkennen können, wo steht denn ich eigentlich? Am hilfreichsten scheint mir immer noch die Bibel selbst zu sein. Wenn Sie etwa den Römerbrief lesen, die Kapitel 1 bis 3, wo Paulus darlegt, dass auch der Heide eigentlich weiß, was gut und böse ist. Sogar der religiöse Mensch weiß es. Und erst recht der religiöse Moralist, der Pharisäer. Das Problem ist nicht, dass wir es wissen, dass wir es tun. Dass selbst ein Apostel Paulus sagt, wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen finde ich nicht. Ich, elender Mensch. Hilfen, wie man das Absolute finden kann. Es gab schon immer, habe ich gesagt, Verzweiflung an sich selbst. Heute könnte es sie mehr denn je zuvor geben. Denn die ganzen Bedingungen unserer Welt, die medizinischen Bedingungen, die politischen Bedingungen, die bildungsmäßigen Bedingungen, die technischen Bedingungen, sind so fast grenzenlos weit geworden, dass es nicht mehr an ihnen liegen kann, wenn unser Leben nicht glückt. Es ist Ihnen auch schon aufgefallen, wie oft in der Zeitung von menschlichem Versagen gesprochen wird, in einer hochtechnisierten Welt. Meine Frau könnte viel über mich berichten, über mein menschliches Versagen und meine Kinder erst recht, bei aller Liebe. Die Aufklärung, die ausgezogen war, alle menschlichen Autoritäten und Werte in Frage zu stellen, anzuzweifeln, kann doch eigentlich gar nicht mehr weiter getrieben werden, höchstens graduell noch einige Grade. Aber es ist an der Zeit, dass der Mensch vom Thron des Infragestellers herunterkommen darf, um sich selbst in Frage stellen zu lassen, wer bin denn eigentlich ich? Der große Volksschriftsteller des letzten Jahrhunderts, Otto Funke, berichtet vom einschneidendsten Erlebnis, sei ein Tübingen Student gewesen und eines Sonntags hat der große Theologe Johann Tobias Beck ihn gebeten, ihn auf dem Spaziergang zu begleiten. Sie seien die Weinbergstaffeln hinaufgestiegen, Johann Tobias Beck vor ihm und er hinten nach, und er hätte begeistert erzählt von all den theologischen Fündlein und den neuen Erkenntnissen. Mit einem Mal habe sich Johann Tobias Beck umgedreht, voll Liebe ihn gefragt, willst du gesund werden? Und dann habe er sich wieder umgedreht und sei die Staffeln wieder weitergeschritten. Das habe sein Leben verändert. Denn es gibt Menschen, die den Zweifel besiegt haben, aber in sich selbst die Verzweiflung über sich selbst tragen. Also ich meine, wir sollten uns heute mehr denn je zuvor der Frage stellen, willst du gesund werden? Nicht bloß die Struktur, und da können wir noch manches versuchen, die Verhältnisse, die Gesellschaft. Will ich gesund werden? Von dieser Krankheit geheilt zu werden, ist es Christenseligkeit, sagt Sören Kierkegaard. Diese Verzweiflung kann geheilt werden. Es ist ja sicher so, dass ich vielen Menschen über bin. Und wenn ich in den Spiegel hineinsehe, bin ich mir manchmal selbst auch über. Aber genau dann sollen wir wissen, so war Jesus die Geschichte geprägt und erzählt hat von jenem Zöllner, der bloß noch sagen konnte, oh Gott, mein Leben. Dass wir dem heiligen Gott nicht über sind, keinen Augenblick. Das ist das Grundzeugnis des Neuen Testamentes. War gestern bei der Prüfung, einen jungen Theologen im Neuen Testament, hat mich fast bewegt, wie diese jungen Theologen sagen, die Hauptessenz des Neuen Testaments ist, dass wir die Welt ändern. Nein, Jesus hat gesagt, ich bin gekommen wie ein Arzt für Kranke, nicht für die Gerechten. Ich möchte die Sünder rufen. Noch am Kreuz hat er ein Ohr gehabt für den, der aus der Tiefe gerufen hat, Herr, erbarm dich über mich. Kommt her zu mir, die ihr das Leben meistert, die ihr Pläne habt für diese Welt. Nein, 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 kommt her, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Leute, die nicht mehr können. Der Apostel Paulus sagt, Gottes Kraft will in Schwachen mächtig sein. Und deshalb sagt er den fast dialektisch anmutenden Satz, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark, weil dann die Kraft Gottes bei mir ankoppelt.
Gott will bei Zerschlagenen und Gedemütigten wohnen. Die Voraussetzung dazu, dass Gott uns nahe kommt, auch in unserer Kirche, ist, dass wir wieder arm werden im Geist. Dass wir hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, weil wir es selber nicht schaffen, in unserem Leben, in unserer Welt gerecht zu sein. Den Demütigen gibt Gott Gnade. Das hat der Petrus gesagt, der mit seinem überschäumenden Temperament, mit seiner Liebe zu Jesus, mit seinem Willen, in dieser Welt etwas zu ändern, kläglich gescheitert war. Er sagt, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, dass er euch erhöhe, denn den Demütigen gibt er Gnade. Jetzt lassen Sie mich einfach ein Lied zitieren von unserem großen schwäbischen Dichter Philipp Friedrich Hiller. Wenn ich an mir selbst verzage, tröstet mich noch Gottes Macht, dass ich es in dem Glauben wage, bis ich meinen Lauf vollbracht. Habe ich Gottes Macht erfahren, da so mancher Fall getreut, oh, so wird sie mich bewahren, bis zu meiner Seligkeit. Macht, die mich bekehrte, die den Glauben in mir schuf, kämpfen, beten, dulden lehrte, ist mir nahe, wenn ich ruf. Dass ich schwach bin, wird er wissen. Dass er stark ist, weiß auch ich. Der mich aus dem Tod gerissen, ist noch dieser Gott für mich. Hang mein Herz an seinen Händen. Was du nicht kannst, wird er tun. Was er anfing, wird er enden. Er wird er ja nicht ruhen. Herr, ich glaube deinen Worten. Deiner Macht vertraue ich noch. Streiten auch der Höllenpforten, sieget deine Rechte doch. Wenn Gott den Verzweifelten nahe ist, passiert ein Doppeltes. Dann kann meine Vergangenheit bereinigt werden. Durch den Gott, der seine Hand auch auf das legt, was falsch war. Bei einem Mitchristen, der mir persönlich viel bedeutet hat, habe ich es erlebt, dass er über die Erziehung seiner Kinder gesagt hat, ich habe alles falsch gemacht. Und es war eine schneidende Schärfe in diesem Wort. Und als dann nach dem dritten Infarkt dieses Mitchristen die Kinder ins Haus kamen, fanden sie nur einen Zettel, den der Sterbende noch mit letzter Kraft geschrieben hat. Alle meine Sünden hat Gott weggenommen. Das gibt's. Alles, was sie falsch gemacht haben im Beruf, was wir versäumt haben. Die Vergangenheit kann bereinigt werden und die Zukunft ist offen. Ich habe einmal einen Mitchristen gehört, der gesagt hat, ich habe um mich selbst ausgesorgt. Ja. Gott hat bei mir übernommen, ich habe mein Leben übergeben. Dann brauchen Sie auch nicht fixiert sein auf Ihre schwachen Stellen. Jeder von uns hat so seine schwachen Stellen. Sie dürfen diesen lebendigen Gott anrufen und sagen, Herr, bewahre mich vor mir selbst. Und er kann es. Es gibt Menschen, die von Selbstmordgedanken umgetrieben sind, Angst, ich tue mir was an. Sie dürfen sich losmachen und sagen, Herr, bewahr mich vor mir selbst. Sie dürfen all das, was sie beschwert, weglegen. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie Gott unser Leben weit über unser Vermögen hinaus anders machen kann. Das Leben von Søren Kierkegaard selbst ist ein Beispiel dafür. Die Namen seiner einflussreichen Gegner,
die ihm das Leben so schwer gemacht haben, dass er, der hochbegabte Mann, weder eine Stellung als Journalist noch als Pfarrer noch als Professor gefunden hat. Wir kennen diese Leute heute nicht mehr. Aber bis heute sind die Schriften Kierkegaards für jeden Theologen, für jeden Philosophen unaufgehbar wichtig. Wie hat er immer wieder die Theologie und die Kirche belebt, lang nach seinem Tod. Friedrich Haus hat in einer wissenschaftlichen Studie nachgewiesen, dass die einflussreichsten Werkzeuge Gottes im letzten Jahrhundert, Dora Roppert, Lydia Arnold, Ludwig Hofacker, Henhöfer, zerschlagene, zerbrochene, auch körperlich schwache Leute waren, die sich ihrer ganzen Schwachheit bewusst waren. Und dann konnte der lebendige Gott gerade durch sie in besonderer Weise wirken. Deshalb lassen Sie mich jetzt vor der Pause abschließen mit einem Wort von Martin Luther, der mehr als wir wissen ein Angefochtener war, ein so oft Zerbrochener und Zerschlagener. Und der mit der Verzweiflung an sich selbst Europa verändert hat, eine Reformation der Kirche ausgelöst hat an Haupt und Gliedern. Er hat gesagt, niemand lasse den Glauben daran fahren, dass Gott durch ihn eine große Tat tun wolle. Und das hat er einem Zerbrochenen gesagt, seinem schwachen, schüchternen Philipp Melanchthon. Niemand lasse den Glauben daran fahren, dass auch mit zerschlagenen Leuten Gott Großes tun will. Jetzt herzlichen Dank für Ihr Zuhören.